Das verständliche Universum, Kapitel 5. Elektrizität und Magnetismus. Nach der Gravitation begegnen wir nun der nächsten fundamentalen Kraft im Universum. Sie wird nicht durch die Masse eines Körpers verursacht, sondern durch seine elektrische Ladung, beziehungsweise durch ein Magnetfeld. Sie besitzt deswegen einen elektrischen und einen magnetischen Anteil. Wir betrachten diese Kraft zunächst rein klassisch, das heißt in einem vollkommen vorherbestimmten Rahmen. Wenn wir später in atomare Größenordnungen vordringen, müssen wir sie allerdings quantentheoretisch beschreiben. Nur so können wir die Atome und deren Bestandteile angemessen verstehen. Was eine Kraft wirklich ist, können wir niemals sagen. Wenn eine Masse beschleunigt wird, so muss dafür eine Kraft verantwortlich sein. Wir können aber lediglich die Auswirkungen der Kraft feststellen. Ihre Ursache bezeichnen wir bei der Schwerkraft ebenfalls als Masse und bei der elektrischen Kraft als elektrische Ladung. Genauer begründen, was eine Masse oder eine elektrische Ladung ist, können wir allerdings nicht. Mittels der Kräfte sehen wir nur, was sie bewirken, aber nicht, was sie sind. Wenn Sie nun denken, Sie wüssten doch, was eine Masse ist, so haben Sie vollkommen recht, wenn Sie an deren Eigenschaften wie Trägheit und Schwere denken. Was Sie aber damit meinen, ist die Tatsache, dass Ihnen bekannt ist, wie sich eine Masse verhält. Was sie aber an sich ist, ist meines Erachtens eine nicht beantwortbare Frage. Masse ist genau wie die elektrische Ladung eine Eigenschaft eines Objekts. Ob diese Eigenschaft jedoch einen tieferen Ursprung hat, ist bei der Masse, wie wir noch sehen werden, ein aktueller Forschungsschwerpunkt. Der elektromagnetischen Kraft habe ich bisher absichtlich noch keinen Namen gegeben, denn leider geschieht dies auch in der Literatur etwas uneinheitlich. Oft wird ihr elektrischer Anteil als Coulombkraft bezeichnet und ihr magnetischer als Lorentzkraft. Manchmal wird letzterer Name aber auch für beide Anteile verwendet. Um sie nicht weiter zu verwirren, werde ich es bei elektromagnetischer Kraft belassen und zunächst beide Anteile getrennt betrachten. Elektrizität kennen wir vor allem als Strom aus der Steckdose. Er wird in Kraftwerken erzeugt und versorgt uns mit Energie. Mit seiner Hilfe drehen sich Motoren oder wird Wärme erzeugt, wie beispielsweise in einem Wasserkocher. Elektrischer Strom macht unsere Nacht zum Tag und das gerade einmal seit den 1880er Jahren. Durch ihn erzeugen wir Licht zum Lesen, Fernsehen und Autofahren. In Lautsprechern wandeln wir ihn in Schallwellen um, sodass wir jederzeit Musik genießen können. Und ohne elektrischen Strom könnte ich dieses Buch auch nicht auf einem Computer schreiben. Gehen wir aber hinaus in die Natur, so ist von Elektrizität nichts mehr zu bemerken. Sie scheint außerhalb unserer technisierten Welt gar nicht zu existieren. Nur wenn wir uns einen Pullover über den Kopf streifen, so hören wir es gelegentlich knistern. Durch die Reibung wird er elektrisch aufgeladen und wir bekommen eventuell einen leichten Schlag. Dasselbe geschieht auch in Gewitterwolken, dort allerdings durch die Bewegung der gefrorenen Wassertropfen, und zwar wesentlich heftiger. Elektrische Ladungen sind überall in der Materie vorhanden, heben sich normalerweise aber perfekt gegeneinander auf. Sie kommen in zwei verschiedenen Ausprägungen vor, positiv und negativ. Zwei gleiche Ladungen stoßen sich ab und zwei verschiedenartige ziehen sich an. Dabei hat das Kraftgesetz, das dies beschreibt, genau dieselbe Form wie das Gravitationsgesetz. Die elektrische Kraft ist proportional zur Größe der beiden Ladungen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstands. Lediglich die Größe der beiden Kräfte könnte kaum unterschiedlicher sein. Im atomaren Bereich ist die elektrische Kraft zwischen zwei Teilchen um fast 40 Größenordnungen stärker als die Schwerkraft. Und das bei gleichem Abstand. Zur Erinnerung, das ist eine Zahl mit 40 Nullen. Elektrische Ladungen entstehen also nicht erst bei einem Gewitter, sondern werden währenddessen nur räumlich voneinander getrennt. Die Gewitterwolke lädt sich allmählich gegenüber dem Erdboden auf, weil die dazwischenliegende Luft wie ein Isolator das Fließen eines Stroms verhindert. Die elektrische Spannung zwischen Wolke und Boden wird schließlich so groß, dass der Widerstand überwunden werden kann und sich die Luft bei dem plötzlich einschlitzenden Stromfluss explosionsartig erhitzt. Es blitzt, donnert und in gerade einmal 0,05 Sekunden hat sich das Ladungsungleichgewicht weitgehend aufgehoben. Dies geschieht allerdings so vehement, dass durch 12 durchschnittliche Blitze der Jahresstromverbrauch eines ganzen Einfamilienhauses fließt. Elektrischer Strom ist also nichts anderes als das Fließen von elektrischen Ladungen. Und weil dies fast immer gut funktioniert, finden wir in der Natur normalerweise keine elektrisch geladenen Objekte. Aber es gibt noch einen ganz naheliegenden Bereich, in dem elektrischer Strom eine entscheidende Rolle spielt. Um dies zu erkennen, müssen wir uns nur selbst anschauen. Dabei nehmen wir mit unseren Augen das Licht wahr, das von unserer Haut reflektiert wird. Unsere Sinneszellen in der Netzhaut wandeln es in Nervenimpulse um, die in unserem Gehirn dann einen Seheindruck hervorrufen. Diese Nervenimpulse sind nichts anderes als elektrische Ströme. Die Länge der Stromstöße beträgt allerdings nur 2000stel Sekunden und ihre Spannung ist 2000mal schwächer als in unserem Stromnetz. Trotzdem arbeitet die Steuerung unseres Körpers in weiten Teilen mit elektrischem Strom. Alle Mitteilungen unserer Sinnesorgane und alle Muskelbefehle werden über kleine Stromstöße abgewickelt. In unserem Gehirn befinden sich etwa 100 Milliarden Nervenzellen, die vielfach miteinander vernetzt sind. Ihr ständiges Feuern von elektrischen Signalen bildet die Grundlage unseres Bewusstseins. Das Leben nutzt also zumindest im Tierreich die Elektrizität ausgiebig zur Informationsverarbeitung. Mit dem Magnetismus kommen wir im Zeitalter von Satellitennavigationsgeräten kaum noch bewusst in Berührung. Früher jedoch war ein Kompass als Richtungsanzeiger in der Seefahrt oder bei der Orientierung in unwegsamem Gelände geradezu lebenswichtig. Seine Nadel ist ein kleiner Magnet, der bestrebt ist, sich parallel zum Verlauf des Erdmagnetfelds auszurichten. Deshalb pendelt die Nadel so lange hin und her, bis sie in Richtung des magnetischen Nordpols der Erde zeigt. Im vorigen Absatz habe ich zum ersten Mal den physikalischen Begriff Feld verwendet. Man benutzt ihn immer dann, wenn man die räumliche Verteilung einer Größe charakterisieren möchte. Ein Magnetfeld kennzeichnet somit nichts anderes als diejenige Kraft, die an einem bestimmten Punkt auf einen Körper wirkt, zum Beispiel auf eine Kompassnadel. Auch bei elektrischen Ladungen gebraucht man fast immer das anschauliche Bild eines Feldes, welches sie umgibt. Dieses elektrische Feld vermittelt die Abstoßung bzw. Anziehung zwischen gleichen oder unterschiedlichen Ladungen. Den Feldbegriff verwendet man ebenfalls bei der Gravitationskraft und spricht beispielsweise vom Schwerefeld der Erde. Alle diese Kraftfelder sind nichts anderes als ein räumliches Bild für die Kräfte, die zwischen Körpern wirken. Die Richtung eines Feldes wird oft mit Feldlinien dargestellt, die man dann umso dichter zeichnet, je größer die Kraftwirkung des Feldes ist. Magnetische Pole treten immer nur paarweise auf. Einen einzelnen Nord- oder Südpol hat man dagegen noch nie gefunden. Wie die Erde besitzt demzufolge auch eine Magnetnadel zwei magnetische Pole. Analog zu elektrischen Ladungen ziehen sich auch verschiedenartige Magnetpole gegenseitig an. Diese Kraft ist nun allerdings gerade nicht der magnetische Anteil der elektromagnetischen Kraft. Da es im Gegensatz zu elektrischen Ladungen keine magnetischen Ladungen oder isolierte Magnetpole gibt, kann man diesen Vorgang nicht mittels eines Kraftgesetzes beschreiben. Die Erklärung der Kraft zwischen Magnetpolen würde den Rahmen dieses Buches sprengen, denn sie lässt sich erst quantentheoretisch durch das Zusammenspiel sehr vieler Teilchen verstehen. In unserer Alltagswelt kommen Magnete meist versteckt vor. Man findet sie auf Metalltafeln zum Festhalten von Notizen, in magnetischen Verschlüssen von Handtaschen und in Lautsprechern. Im Gegensatz zu den natürlichen Dauermagneten, die quasi ein eingefrorenes Magnetfeld enthalten, gibt es aber auch Elektromagnete, die mit elektrischem Strom betrieben werden. Sie kommen unter anderem ebenfalls in Lautsprechern und in der Zentralverriegelung von Autos zum Einsatz. Die Elektromagnete geben uns einen deutlichen Hinweis, dass elektrische Ströme und Magnetfelder zusammengehören. Tatsächlich erzeugt ein elektrischer Strom, also bewegte elektrische Ladungen, auch immer ein Magnetfeld, das den Strom gleichsam umschließt. Aber es gibt auch den umgekehrten Vorgang. Nicht nur ein Strom kann ein Magnetfeld erzeugen, sondern auch ein Magnetfeld kann einen Strom hervorrufen, also eine Beschleunigung von elektrischen Ladungen. Auf diesen beiden Effekten beruht unsere gesamte Elektrotechnik. Ohne sie gäbe es keine Generatoren, Transformatoren und somit auch keinen Strom aus der Steckdose. Betrachtet man das Zusammenspiel zwischen Elektrizität und Magnetismus genauer, so zeigt sich auch die gesuchte magnetische Kraft. Ein Magnetfeld kann eine Beschleunigung, also eine Kraftwirkung, auf eine elektrische Ladung ausüben. Dabei muss sich jedoch die Ladung gegenüber dem Magnetfeld bewegen. Eine ruhende Ladung erfährt also keine Kraft durch ein Magnetfeld. Diese magnetische Kraft wirkt nun nicht in Richtung des Magnetfelds und nicht in Richtung der sich bewegenden Ladungen, sondern senkrecht zu beiden Richtungen. Mit der folgenden Skizze möchte ich Ihnen dies verdeutlichen. Nehmen wir ein einheitliches senkrechtes Magnetfeld und einen waagerecht fliegenden elektrisch geladenen Körper. Nun wirkt die magnetische Kraft so, dass der Körper zur Seite hin abgelenkt wird. Ist der räumliche Bereich des Magnetfelds groß genug, so wird der Körper dauernd zur Seite abgelenkt, was schließlich zu einer geschlossenen Kreisbahn führt. Mit genau dieser Kraft werden die Teilchen in einem ringförmigen Teilchenbeschleuniger auf Kurs gehalten, was wir uns genauer im Kapitel 13 ansehen werden. Die systematische Untersuchung von Elektrizität und Magnetismus begann etwa im 17. Jahrhundert und erreichte 1864 ihren Höhepunkt. In diesem Jahr gelang es James Clerk Maxwell, alle elektrischen und magnetischen Effekte mit nur 4 Gleichungen und einem Kraftgesetz zu beschreiben. Seine Maxwell'schen Gleichungen und die elektromagnetische Kraft bilden die Grundlagen der sogenannten Elektrodynamik. Maxwell leitete aus seinen Gleichungen auch ein neues Phänomen ab. Elektrische und magnetische Felder sollten sich gemeinsam wellenartig durch den Raum ausbreiten können. Zu seiner Verblüffung entsprach die Vorhersage für die Geschwindigkeit dieser Wellen ziemlich genau dem damaligen Wert der Lichtgeschwindigkeit. Maxwell zog daraus die richtige Schlussfolgerung und behauptete, dass Licht nichts anderes sei als eine elektromagnetische Welle.